Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk Müller, Mikrofon, einen schönen guten Abend. Wer ist Kevin Kühnert? Hat der etwas zu sagen? Oder genauer, ist das wichtig, was er sagt? Das wird in Politikkreisen völlig unterschiedlich beantwortet, je nach Sichtweisen, je nach Parteienpräferenz. Aber der junge Juso-Chef hat für mächtig Wirbel und Aufregung gesorgt, vor allem eben in Berlin, denn er will große Unternehmen kollektivieren, also verstaatlichen, um den Kapitalismus zu überwinden, wie er sagt. Vergangene Zeiten für die Zukunft, dazu gleich mehr hier im Deutschlandfunk. Unsere weiteren Themen: Die Kirchen verlieren immer mehr an Zuspruch. Laut der jüngsten Studie halbiert sich die Mitgliederzahl in den kommenden 40 Jahren. Und rund 7% der jungen Schülerinnen und Schüler haben keinen ausreichenden Impfschutz gegen die Masern. Kommen wir zurück auf Kevin Kühnert. Das Wort von der Kollektivierung, also der Vergemeinschaftung, von der Verstaatlichung von Eigentum, kommt jetzt in diesen Tagen nicht völlig aus dem Nichts. Kevin Kühnert orientiert sich offensichtlich an der kontroversen Wohnungsdiskussion in Berlin. Enteignung ist da das Stichwort. Dies wird von der SPD ja immerhin auch mitbeflügelt. Von Empörung bis Zustimmung für den Juso-Chef, alles ist auf dem politischen Markt heute zu haben. Matthias von Lieben berichtet.
Für Finanzminister Olaf Scholz ist das alles nur halb so wild.
Och, der Mann ist Vorsitzender der Jugendorganisation der SPD. Und ich glaube, wenn man sich richtig zurückerinnert, vor über 30 Jahren sind da auch schon Forderungen aufgestellt worden, die sich in der Realität später nicht als besonders hilfreich erwiesen haben. Ich glaube, damit kann man umgehen.
So der Sozialdemokrat gegenüber dem Deutschlandfunk. Im Zentrum der Debatte steht Kevin Kühnert, Chef der Jusos, der Jugendorganisation der SPD, der in einem Interview mit der Zeit über die Überwindung des Kapitalismus und eine mögliche Kollektivierung von Unternehmen auf demokratischem Wege gesprochen hat. Seitdem ist eine emotionale Debatte entbrannt, geführt sowohl vom politischen Gegner als auch in den sozialen Medien. DDR-Leid, Marxismus, heißt es nun aus der FDP. Rückwärtsgewandt seien diese Sozialismusthesen, poltern die CSU-Politiker Andreas Scheuer und Markus Blume. Auch Finanzminister Olaf Scholz unterschreibt die Thesen von Juso-Chef Kühnert nicht.
Ich finde solche Vorschläge sachlich nicht richtig und könnte aus manchen Vorschlägen, die gemacht wurden in den 70er und 80er Jahren, anderen nachweisen, dass sie sich auch nicht als sinnvoll erwiesen haben. Aber es geht hier um die Jugendorganisation. Die darf das. Ob sie es machen muss, ist eine Frage, die sie selbst bewerten muss.
Ganz so gelassen wie Scholz reagieren allerdings nicht alle Sozialdemokraten. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil distanzierte sich auf Twitter vorsichtig von Kühnerts gesellschaftspolitischen Utopien, rät aber zugleich zu mehr Gelassenheit in der Debatte. Der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises der Partei, Johannes Kahrs, hatte das Interview bereits gestern als groben Unfug bezeichnet und die Frage nachgeschoben, was Kühnert wohl geraucht habe. Einen Parteiausschluss von Kühnert fordert mittlerweile hingegen der Präsident des SPD-Wirtschaftsforums Michael Frenzel im Handelsblatt. Für Zündstoff in der Diskussion sorgt besonders die Passage über eine Kollektivierung von Unternehmen wie den Autobauer BMW. Solche großen Firmen müssten kollektiviert werden, sagt Kevin Kühnert. Damit meint er, die Verteilung der Profite müsste demokratisch kontrolliert werden. Kapitalistische Eigentümer seien damit ausgeschlossen. In einer anderen Passage sagt Kühnert, das Vermieten von Wohnungen sei kein legitimes Geschäftsmodell. Jeder solle also maximal den Wohnraum besitzen, in dem er selbst wohnt. Kühnert spricht im Interview von einer Utopie, vom Optimalfall. Er sagt auch, was tatsächlich erarbeitet wurde, sollte geschützt sein. Heißt, er will niemanden enteignen.
Wir haben ein Grundsatzprogramm und da geht es um Zukunftsfragen. Und wenn der Juso-Vorsitzende sich dazu äußert, über Utopien, dazu ist er übrigens auch gefragt worden in dem Interview mit der Zeit, dann finde ich das in Ordnung. Das haben frühere Juso-Vorsitzende auch gemacht, wie Gerd Schröder oder Andrea Nahles.
Sagt SPD-Vize Ralf Stegner im ZDF-Mittagsmagazin. Er findet, ein linker Juso-Chef sei ihm lieber als eine junge Union, die ihre Mutterpartei rechts überhole. Tatsächlich sind die Jugendorganisationen der Parteien meist etwas radikaler in ihrer Ansprache als die Mutterparteien. Auch der einstige Juso-Chef und spätere Kanzler Gerhard Schröder bezeichnete sich einst als Marxist und wollte die Vorrechte der herrschenden Klasse beseitigen. Von einem Herumwühlen in der miefigen Marxismus-Mottenkiste durch Kühnert sprach jetzt zum Beispiel auch AfD-Fraktionschefin Alice Weidel. Die Grünen halten eine Enteignung von Autokonzernen für den falschen Weg. Wo Kühnert recht hat, hat er recht, twitterte hingegen der Bundesgeschäftsführer der Linken, Jörg Schindler.
Informationen von Matthias von Lieben. Was stimmt denn nun beim anhaltenden Streit um die so sperrige Reform der Grundsteuer? Es geht immerhin um 14 Milliarden Euro jährlich für die Kommunen. Hat die CSU die Pläne von Olaf Scholz nun gestoppt? Und das möglicherweise auch noch mit Hilfe des Kanzleramtes? Oder hat sie das nicht? Das Finanzministerium jedenfalls antwortet mit einem klaren Nein. Die CSU hat es nicht. Doch der Widerstand aus Bayern wird immer größer. Volker Findhammer fasst für uns zusammen.
Finanzminister Olaf Scholz lässt sich von dem neulichen Gebaren der CSU hörbar nicht aus der Ruhe bringen.
Da gibt es immer jemanden, der mit einem Zwischenruf kommt. Aber ich glaube, nur Gelassenheit versetzt dann in die Lage, mit einer solchen Situation zu einem guten Gesetz zu kommen. Dass es so schwierig ist, hat ja alle meine Vorgänger davon abgehalten, eine Lösung zu produzieren. Jeder weiß, dass das heutige Grundsteuerrecht nicht mehr funktionieren kann. Und das bringen wir jetzt in Ordnung mit einem einfacheren, digitalisierbareren, unbürokratischeren Recht, das allerdings den Anforderungen des Verfassungsgerichts entspricht,
erklärte Scholz gegenüber dem Deutschlandfunk. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung ohne Quellenangabe soll der Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Scholz zur Grundsteuer vom Kanzleramt endgültig gestoppt worden sein. Der Finanzminister müsse sich vor einer Kabinettsbefassung zunächst mit der CSU bzw. Bayern einigen, heißt es darin. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder setzte auf seiner Osteuropareise noch einen drauf und erklärte, ohne Bayern und die CSU gibt es keine neue Grundsteuer, das stehe fest. Der Vorschlag von Scholz werde so nicht Gesetz werden. Es sei eben in der Großen Koalition selbstverständlich, dass ein Entwurf nicht ins Kabinett komme, wenn die CSU einem Vorhaben nicht zustimme. Aber scheitern lassen, das hatte Söder selbst vor geraumer Zeit schon angekündigt, will er die Reform auch nicht. Dabei ist die Ressortabstimmung schon eingeleitet, erläuterte Scholz im Deutschlandfunk, und alle Mitglieder des Kabinetts seien über den Vorgang informiert.
Es gibt da auch noch Wünsche nach Abweichungsmöglichkeiten, die verfassungsrechtlich sehr sorgfältig erwogen werden müssen. Denn nicht alles, was man sich wünscht, funktioniert, auch wenn man ins Grundgesetz reinguckt. Und ich habe dann gesagt, ich werde dazu eine kleine Anhörung mit Verfassungsrechtlern machen. Die ist längst terminiert, die findet Anfang dieses Monats statt. Und dann, glaube ich, kommen wir auch bald voran und werden es hinkriegen, dass dieses Gesetz bis zum Ende des Jahres beschlossen ist.
Der Finanzminister setzt in seinem Entwurf auf ein wertabhängiges Modell, in das bei Wohngrundstücken auch das örtliche Mietniveau, das Baujahr eines Gebäudes und der Bodenrichtwert einfließen soll. Die CSU bevorzugt dagegen eine Immobilienbewertung allein nach der Fläche, konnte sich damit aber nicht durchsetzen und fordert deshalb jetzt eine Öffnungsklausel ein. Auslöser der Reform war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die bisherigen Berechnungsgrundlagen der Grundsteuer als veraltet und überholt zurückgewiesen hatte und eine Neuregelung bis zum Ende dieses Jahres einfordert. Sollte die Reform scheitern, darf die Steuer ab 2020 nicht mehr erhoben werden. Für die Kommunen als die eigentlichen Nutznießer dieser Steuer geht es um gut 14,8 Milliarden Euro pro Jahr, auf die sie nicht verzichten wollen. Zugleich haben sie mit dem Hebesatz ein zentrales Instrument in der Hand, um die konkrete Höhe der Steuer wesentlich mitzubestimmen. Allerdings ist es eine kommunale Entscheidung, auf die die Länder keinen unmittelbaren Einfluss haben. Eine Öffnungsklausel im Bundesgesetz würde bedeuten, dass die Länder bei der Grundsteuer doch noch eigene Akzente setzen könnten, was bislang nicht der Fall ist. Und das ist das wesentliche Ziel der CSU-Forderung.
Aus Berlin berichtete Volker Findhammer. Das ist für viele nicht wirklich überraschend, aber die neuesten Zahlen über die Entwicklung bei den Kirchen hierzulande sind wohl nicht nur für die Würdenträger und die zahlreichen Angestellten und Helfer besorgniserregend. Freiburger Wissenschaftler gehen in einer aktuellen Studie davon aus, dass sich die Mitgliederzahlen in beiden Kirchen bis zum Jahr 2060 massiv reduzieren werden, halbieren werden. Dies stellt auch die gesamte Finanzierung der Kirchen in Frage. Mehr dazu von Ulrich Pick.
Ihre Mitgliederzahlen werden sich in den kommenden Jahrzehnten drastisch verringern. Bis zum Jahr 2060 um 49%. Zudem werden auch die Kirchensteuereinnahmen um etwa die Hälfte einbrechen. Ursache hierfür ist zum einen die demografische Entwicklung. Zum anderen aber auch spielen Faktoren wie Tauf-, Eintritts- und Austrittsverhalten eine wichtige Rolle. Interessant hierbei ist, wie die einzelnen Ursachen gewichtet sind, erklärt der Freiburger Wirtschafts- und Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen.
Der Rückgang der Anzahl der Mitglieder in den Kirchen ist nur zum Teil, und zwar zu einem geringeren Teil, auf rein demografische Faktoren zuzurechnen. Einen deutlich höheren Impact haben die entsprechenden innerkirchlichen Faktoren und darunter dann wieder am meisten der Austritt. die Austrittswahrscheinlichkeit schlägt so stark zu Buche, dass diese anderen Faktoren, also innerkirchliche Faktoren, wahrscheinlich zwischen der Hälfte bis zwei Drittel des Mitgliederschwundes erklären, während die Demografie bei höchstens ein Drittel bis der Hälfte.
Somit sind die Hauptursachen des Mitgliederschwunds der Kirchen nicht fest determiniert, sondern beeinflusst und veränderbar. Und da liegt die eigentliche Aufgabe. Mit anderen Worten, um ihren Mitgliederverlust wenigstens zu mildern, müssen die Kirchen den Blick auf diejenigen lenken, die mit dem Austritt liebäugeln.
Also alles, was zwischen 25 und sagen wir mal 40 liegt, hat eine extrem viel höhere Austrittswahrscheinlichkeit. Was dann zwischen 45 und 60 sich abspielt, ist relativ niedriges Niveau im Verhältnis, aber immer noch zu hoch. Und der Rest ist eigentlich gar nicht so wirklich interessant.
Die Freiburger Studie präsentiert den beiden großen Kirchen also Schrecken und Chance in einem. Denn es ist nun an ihnen, Wege zu finden, dass der prognostizierte Schwund ihrer Mitglieder von knapp 45 Millionen im Jahr 2017 auf möglicherweise nur 23 Millionen im Jahr 2060 nicht in vollem Umfang eintritt. Das aber dürfte keineswegs einfach sein, denn es gibt keinen Königsweg, wie man diejenigen jungen Erwachsenen, die aus welchen Gründen auch immer mit dem Austritt aus ihrer Kirche liebäugeln, bei der Stange hält. Zudem ist die Kirche mehr als eine Firma, die sich durch knallige Slogans und ein peppiges Auftreten am Markt neu positionieren will. Deshalb sagt Andreas Barner, Mitglied des Rates der EKD:
Wir werden über das Christentum mehr sprechen müssen. Es kann nicht nur unsere soziale Leistung sein, die ist wichtig und die ist groß und die diakonische Aufgabe der Kirche ist eine ganz essentielle, aber ich glaube, wir haben auch pastorale Aufgaben, wir haben auch die Aufgabe, über unseren Glauben zu sprechen und den auch in die Gesellschaft reinzutragen, auch der Werte wegen.
Auf die 27 katholischen Bistümer und 20 evangelischen Landeskirchen dürfte also eine Menge Arbeit warten.
Ulrich Pick berichtete, vor einem Jahr erschießt ein junger Mann an einer Schule in Florida 17 Menschen. Die Antwort der Politik im südlichsten Bundesstaat der USA ist jetzt gekommen. Lehrer können künftig zurückschießen. Sie dürfen Waffen tragen bei ihrer Arbeit. Anton Landwehr weiß mehr.
24 Mal haben im vergangenen Jahr Amokläufer an einer amerikanischen Schule die Waffe gezogen und um sich geschossen. Insgesamt 113 Menschen kamen dabei ums Leben. Für die Abgeordneten im US-Bundesstaat Florida Grund genug, zukünftig Lehrern zu erlauben, im Unterricht eine Waffe zu tragen und sich notfalls verteidigen zu können. Anlass für den Gesetzentwurf war der Amoklauf in einer Highschool von Parkland in Florida vor einem Jahr mit 17 Toten. Für US-Präsident Donald Trump sind bewaffnete Lehrer der beste Weg, dass so etwas nicht mehr passiert.
A gun-free zone is let's go in and let's attack.
Eine waffenfreie Zone sei für Amokläufer ja geradezu die Aufforderung anzugreifen. Florida hatte nach dem Amoklauf von Parkland doppelt reagiert. Die Waffengesetze im Staat wurden verschärft, die Altersgrenze hochgesetzt, eine Wartezeit, bis man seine Waffe aus dem Geschäft abholen darf, eingeführt und eben bewaffnete Lehrer erlauben. Gegen den massiven Widerstand der Lehrergewerkschaften. Die Gewerkschafterin Anna Fasco.
We don't want a gun on our person. We don't want our colleagues with a gun on our person. We are teachers.
Wir wollen keine Waffen an unserem Körper. Unsere Kollegen wollen keine Waffen tragen. Wir sind Lehrer. Die Gewerkschaften, ebenso wie andere Gegner des Gesetzes, sind davon überzeugt, dass mehr Schaden als Nutzen entsteht, mehr Gefahr als Sicherheit. Was, wenn ein Lehrer in Panik gerät und versehentlich selbst Schüler erschießt? Was, wenn die Polizei einen bewaffneten Lehrer für den Täter hält? Und was, wenn sich ein Lehrer im Unterricht von Schülern provoziert fühlt und einfach mal die Pistole zieht, um sich Respekt zu verschaffen? Das Argument auf der anderen Seite, wenn etwas passiert, muss schnell reagiert werden. Stephen Hellbrook ist Waffenhistoriker und Jurist, der auch die Waffenlobby NRA berät.
There's a saying that when seconds count, the police are minutes away.
Wir haben das Sprichwort, wenn Sekunden zählen, dann ist die Polizei Minuten entfernt. Beide Kammern des Kongresses in Florida haben mit Mehrheit dem Gesetz zugestimmt. Der Gouverneur muss es noch unterschreiben. Waffen zu tragen bleibt aber freiwillig und die Schulbezirke entscheiden selbstständig, ob sie es an ihren Schulen erlauben. Lehrer, die eine Waffe tragen wollen, müssen 144 Stunden Training absolvieren, bis sie ihren Schulwaffenschein bekommen.
Aus den USA, Clemens Fehrenkotte. Es ist ein ORF-Krieg, so bezeichnen es inzwischen viele Medien in Österreich. Die Auseinandersetzung zwischen der regierenden FPÖ und dem ORF. Über ein Interview des Moderators Armin Wolf mit einem führenden Politiker der FPÖ. Es geht dabei um rassistische Ressentiments, um den Machtzugriff der Politik, um Drohungen, um die Pressefreiheit. Und das in Österreich. Clemens Fehrenkotte.
Also mir persönlich geht's gut. Ich habe eine unglaubliche Welle an Solidarität von Kollegen und von Zusehern erlebt. Wirklich abertausende Zuschriften, die zu weit über 99% positiv und extrem unterstützend sind.
Armin Wolf hat turbulente mediale Tage hinter sich, seit jenem 23. April, als der ORF-Moderator in der abendlichen Nachrichtensendung ZIP2 den FPÖ-Generalsekretär Harald Wilimski nach Parallelen zwischen einem Plakat der FPÖ-Jugend Steiermark und einer antisemitischen Zeichnung im NS-Hetzblatt der Stürmer befragte.
Also hier diese Parallelität zu ziehen, Herr Wolf, ist also allerletzte Schublade. Indem Sie hier vom Stürmer ein Bild nehmen, das gegenüber einem Jugendplakat gegenüberstellen und den Eindruck erwecken, dass wir in der Nähe des Nationalsozialismus waren, ist etwas, das nicht ohne Folgen bleiben kann.
Eine Drohung, die in den Tagen danach Österreichs Medien und Politik intensiv beschäftigte. Zumal der oberste Gremienchef des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ORF-Stiftungsrat, Vorsitzender Norbert Steger, nicht Wolf, sondern seinen Parteifreund, FPÖ-Generalsekretär Wilimski, den Rücken stärkte. Wolf solle doch am besten für ein Jahr sein Amt ruhen lassen. Er würde ihn feuern, legte Wilimski im Privatfernsehsender Ö24 nach.
Wäre ich der Generaldirektor? Ja, ich bin nur ein Gebührenzahler, der das über sich ergehen lassen muss.
Gegenüber dem ARD-Studio Wien zeigt sich Armin Wolf besorgt über die Entwicklung der Pressefreiheit in Österreich.
Es werden Journalisten verbal bedroht, es wird versucht, Journalisten einzuschüchtern, es werden Journalisten zunehmend von Politikern geklagt, nicht nur die Medien, auch Journalisten selber. Es versucht, die FPÖ, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, über die Finanzierung an die politische Kandare zu nehmen und quasi zu verstaatlichen. Da gibt es schon Entwicklungen, die hätte ich vor wenigen Jahren wirklich noch nicht für möglich gehalten.
Eine Einschätzung, der sich auch die österreichische Journalistengewerkschaft anschließt. Freier, unabhängiger Journalismus gehöre zu einem der Grundpfeiler der Demokratie. Und dieser Grundpfeiler sei in Österreich mittlerweile, Zitat, extrem gefährdet, schreibt die Journalistengewerkschaft unter Hinweis auf die Debatte um den ORF. Für Bundeskanzler Sebastian Kurz, der sehr auf das Renommee Österreichs im Ausland achtet und auch auf das mediale Echo in den deutschen Medien, kommt die Auseinandersetzung zwischen seinem Koalitionspartner FPÖ und dem ORF zur Unzeit. Denn sie stört massiv die bislang diszipliniert durchgehaltene Message Control der schwarz-blauen Bundesregierung, die auf konfliktfreie politische Kommunikation der Koalitionspartner großen Wert legt. Der Kanzler am 1. Mai nach einer Kabinettssitzung.
Die Auseinandersetzung nutzt dem Armin Wolf, das ist klar. Die Auseinandersetzung nutzt vielleicht auch der Freiheitlichen Partei in der Mobilisierung für die Europawahl. Aber in Summe tut diese Auseinandersetzung nicht gut. Insofern bin ich froh, wenn auch die Freiheitliche Partei hier ein Interesse an Deeskalation hat.
Die FPÖ, so entgegnet Armin Wolf gegenüber dem ARD-Studio Wien, lege es auf diese Konfrontation mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich an, den sie zu ihrem Hauptgegner erkoren habe. Es gebe faktisch keine Wahlveranstaltung der Freiheitlichen Partei, auf der nicht auf den ORF geschimpft werde. Armin Wolf abschließend.
Österreich ist im letzten Jahr im Ranking der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen von Platz 11 auf Platz 16 abgerutscht. Hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Ich hoffe, wir rutschen nicht noch weiter ab. Ich würde hoffen, wir steigen wieder weiter rauf, dort, wo eine westliche Demokratie eigentlich hingehört.
Aus Wien, Clemens Fehrenkott, blicken wir in den Norden Chinas. Die regionale Polizei dort soll nach Recherchen von Menschenrechtlern eine spezielle App nutzen, um Millionen Menschen zu überwachen. Betroffen ist eine besonders muslimisch geprägte Region. Informationen dazu von Stefan Wurzel.
Wer im Nordwesten Chinas versucht, westliche Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram zu nutzen, muss damit rechnen, festgenommen und in ein Internierungslager gesteckt zu werden. Der Grund: Terrorismusverdacht. Das gleiche gilt für Leute, die zu Hause öfters mal den Hintereingang benutzen statt die Vordertür. Auch das sei verdächtig in der muslimisch geprägten Region Xinjiang, erklärt Sophie Richardson von Human Rights Watch.
If you use WhatsApp or Viber or Telegram, that might be considered suspicious. If you go at the back door of your house instead of the front, the police might turn up to investigate.
Nach Recherchen der Menschenrechtslobbygruppe hat Chinas Staats- und Parteiführung eine spezielle App entwickeln lassen, mit der sie die Sicherheitsbehörden in Xinjiang ausrüstet. Über diese App können demnach Polizisten auf einen Blick nachprüfen, welche in Anführungszeichen auffälligen Verhaltensweisen über eine Person vermerkt sind in den staatlichen Überwachungsdatenbanken. Human Rights Watch hat die Ergebnisse der Recherchen heute in einem 68-seitigen Report veröffentlicht. Die chinesischen Behörden nutzen demnach die spezielle Überwachungs-App, um per Big-Data-Analyse das Verhalten der Menschen in Xinjiang genau zu analysieren und Verdächtige so noch einfacher aus dem Verkehr ziehen zu können. Der Menschenrechtsverein konnte den Quellcode der chinesischen Überwachungs-App einsehen und ausführlich analysieren. Das harte Vorgehen der chinesischen Staatsführung in Xinjiang ist nicht neu. Betroffen sind vor allem Chinesen muslimischen Glaubens, Angehörige der Volksgruppe der Uiguren etwa. Internationale Organisationen wie die UNO gehen davon aus, dass rund 1 Million Menschen in Xinjiang in Internierungslagern eingesperrt sind, ohne Anklage und ohne Aussicht auf baldige Freilassung. Chinas Staats- und Parteiführung spricht von beruflichen Fortbildungszentren oder Umerziehungslagern. Internationale Kritik weist die Führung in Peking mit dem Hinweis zurück, es handle sich um Terrorismusprävention. Human Rights Watch beschreibt nun in dem neuen Report, wie schnell die Bevölkerung in Xinjiang in Extremismusverdacht geraten kann. Wer zum Beispiel besonders viel Strom verbraucht, ist auffällig. In der Überwachungs-App der Polizei wird aufgelistet, an welchem Tag der ungewöhnlich hohe Stromverbrauch registriert wurde, heißt es in einem Video der Menschenrechtsgruppe. Die App verschickt dann einen Warnhinweis an die Ermittler, damit diese dem auf den Grund gehen können. International stoßen Chinas Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang zunehmend auf Widerspruch, vor allem in den USA. Zuletzt sorgte eine Äußerung von US-Außenminister Mike Pompeo zum Thema für Aufsehen. In einer Rede vor Wirtschaftsvertretern in Washington verglich Pompeo die chinesischen Internierungslager in Xinjiang indirekt mit den deutschen KZs und sowjetischen Gulags. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP sagte Pompeo, das Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen im Nordwesten Chinas entspreche dem Ausmaß der Ereignisse in den 1930er Jahren. Gleichzeitig warnte Pompeo amerikanische Firmen davor, in Xinjiang Geschäfte zu machen. Es bestehe die Gefahr, sich so indirekt an den Menschenrechtsverletzungen zu beteiligen, sagte der US-Außenminister. Auch viele deutsche Firmen sind in Xinjiang aktiv. So betreibt das Chemieunternehmen BASF dort Werke. Auch der Autokonzern Volkswagen hat in Xinjiang eine Fabrik.
Steffen Wurzel. Reporter des SWR haben monatelang daran recherchiert. Nach ihren Ergebnissen missbrauchen Datenhändler im großen Stil die Online-Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit. Nick Schader erklärt, wie das funktioniert.
Die Datenhändler sind sehr aktiv. Fast jeden Tag stellen sie tausende neue Jobangebote auf die Seite der Bundesagentur für Arbeit. Die Anzeigen klingen wie ganz normale Stellenangebote. Es gibt sie für viele Branchen und für fast jede Stadt in Deutschland. Wer sich bewerben möchte, wird aufgefordert, seinen Lebenslauf und Zeugnisse per E-Mail zu verschicken. Hinter den verdächtigen Anzeigen stecken 5 Firmen aus Berlin, die alle von einem Mann gesteuert werden. Und der verkauft diese Bewerberdaten weiter, wie die SWR-Recherchen zeigen. Auch die Bewerbungsunterlagen der 23-jährigen Sira Rothermel aus Mannheim wurden weiterverkauft.
Es ist furchtbar. Ich meine, da stehen ja nicht nur meine Zeugnisnoten und generell meine Noten drin, da stehen ja auch meine persönlichen Daten wie meine Adresse, meine E-Mail-Adresse, meine Handynummer drin. Dann halt zu wissen, okay, es können wildfremde Leute meine Daten haben und mit denen machen, was sie wollen, ist schockierend und natürlich auch ein bisschen angsteinflößend.
Die SWR-Reporter haben sich als Unternehmer getarnt an den Datenhändler gewandt. Am Telefon prahlt er ziemlich offen. Jeden Monat sammle er zwischen 3.000 und 5.000 Bewerber. Auf diese Daten könne man zugreifen für rund 3 Euro pro Datensatz oder auch als Bewerber-Flatrate. Schon wenige Tage später erhalten die Reporter zahlreiche Mails mit vollständigen Bewerbungsmappen samt Lebensläufen und Zeugnissen. Der Arbeitsmarktexperte der Hochschule Koblenz, Professor Stefan Sell, ist schockiert.
In dieser Größenordnung ist das tatsächlich eine neue Dimension. Hier legen wir tatsächlich einen Skandal offen in einer Größenordnung, den man sich bisher so nicht hat vorstellen können.
Die Bundesagentur für Arbeit teilt schriftlich mit, dass ihr nicht bekannt sei, dass ihre Plattform von Datenhändlern missbraucht werde. Bei der großen Anzahl von Stellenanzeigen könne es in Einzelfällen aber vorkommen, dass unseriöse Anzeigen geschaltet werden. Einzelfälle? Die Datenhändler stellen jeden Tag mehr als 2000 vermeintliche Stellenangebote in die Jobbörse.
Man hätte hier hingucken müssen, gerade angesichts der im zweistelligen Tausenderbereich auftretenden Jobangebote. Da hätte jeder sagen müssen, was stimmt da nicht?
Der Datenschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, Stefan Brink, nennt den Datenhandel kriminell und fordert strafrechtliche Konsequenzen.
Wenn die Daten dann auch noch weiterverkauft werden, und zwar ohne, dass die Bewerber davon auch nur die geringste Ahnung haben, ohne dass sie gefragt wurden, das macht das Ganze kriminell. Das führt also dann dazu, dass wir nicht mehr von Bußgeldern reden, die in dem Fall bis zu 20 Millionen reichen können, sondern dass wir von Straftaten reden.
Der Datenschutzbeauftragte will den Fall jetzt genau untersuchen lassen. Und Bundestagsabgeordnete der Linken wollen den Datenskandal auch politisch aufarbeiten. Denn sie hatten schon länger den Verdacht, dass die Jobbörse auch von Datenhändlern missbraucht wird. Aus dem Verdacht ist jetzt Gewissheit geworden.
Informationen von Nick Schader. Mehr als 300 Menschen erkranken im Schnitt jährlich in Deutschland an Masern. Neue Daten des Robert-Koch-Instituts zeigen nun auf, wie sich der Impfschutz bei Kindern entwickelt hat. Alles andere als beruhigend, wie Caroline Born berichtet.
7% der Schulanfänger in Deutschland sind nicht ausreichend gegen Masern geschützt. Das geht aus den aktuellen Impfzahlen hervor, die das Robert-Koch-Institut heute veröffentlicht hat. Zwar haben viele Schüler noch die erste Masernimpfung erhalten, doch nicht alle sind ein zweites Mal geimpft, entscheidend für einen ausreichenden Schutz. Für den gesundheitspolitischen Sprecher der SPD, Karl Lauterbach, sind 7% eindeutig zu hoch.
Wir bräuchten eine Quote von höchstens 5%, um es zu erreichen, dass die Masern aussterben und dass es nicht immer wieder zu Epidemien kommt. Außerdem 7% bedeutet, die Quote kann auch steigen und sie ist regional natürlich deutlich höher.
Bei der zweiten, der Folgeimpfung, schneiden Baden-Württemberg und das Saarland am schlechtesten ab. Mit Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern liegen nur zwei Bundesländer über der angestrebten Impfquote von 95%. Denn erst wenn 95% der Bevölkerung geimpft sind, gibt es eine sogenannte Herdenimmunität. Das heißt, neben geimpften Personen sind auch diejenigen geschützt, die sich nicht impfen lassen können, wie Säuglinge oder chronisch kranke Menschen. Impflücken gibt es laut dem Robert-Koch-Institut nicht nur bei Schulanfängern, sondern auch bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Gerade in Städten können Masern zum Problem werden, sagt Karl Lauterbach.
In den Städten ist die Quote zum Teil so hoch, weil dort viele Impfgegner und Impfskeptiker leben und darüber hinaus auch durch Umzüge, Zuzüge, ich sage mal, oft die zweite Impfung verpasst wird. Somit also ist sowohl das Ansteckungsrisiko größer in den Städten als auch die Impfquote etwas niedriger.
Um die Zahl der Impfungen zu erhöhen, spricht sich der SPD-Politiker für eine Impfpflicht aus. Der CDU-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will noch in diesem Monat Vorschläge für eine mögliche Impfpflicht vorlegen. Spahn sagte gegenüber der Funke Mediengruppe, die Impfquoten bei Schulanfängern seien gut, aber nicht gut genug. Deswegen müsse die Masernimpfung in Kindergärten und Schulen verpflichtend werden. Das Masernvirus ist hoch ansteckend. Laut Robert-Koch-Institut sind in diesem Jahr mehr als 300 Menschen in Deutschland daran erkrankt. Die Ansteckung erfolgt über Speicheltröpfchen in der Luft. Und die Krankheit kann mit schweren Komplikationen wie Mittelohr- oder Lungenentzündungen einhergehen. Selten kann es auch zu Hirnhautentzündungen kommen. Karl Lauterbach glaubt nicht, dass sich die Masern so schnell von alleine erledigen.
Ich glaube, dass tatsächlich die Zeit für die Impfpflicht bei Masern und nur bei Masern gekommen ist, weil wir sonst also die Epidemie nicht in den Griff bekommen. Wir werden immer wieder Ausbrüche haben. Wir müssen auch befürchten, dass die Situation sich über die Jahre hinweg eher verschlechtert. Wir haben es mit Appellen viele Jahre versucht. Es ist aber nicht gelungen und daher, glaube ich, muss hier ein Zeichen gesetzt werden im Sinne einer Impfpflicht für Kinder.
Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass eine mögliche Impfpflicht gegen den Willen der Betroffenen ein Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit darstelle.
Aus Berlin ein Bericht von Caroline Born. Die Richter in Karlsruhe haben einen Beschluss gefasst. Danach verstößt die Regelung, dass unverheiratete Paare keine Stiefkinder adoptieren können, gegen die Verfassung. Klaus Hempel.
Will ein Mann oder eine Frau die Kinder des Partners adoptieren, ist das nach dem Gesetz bisher nur möglich, wenn beide verheiratet sind. Bei unverheirateten Paaren, die in einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft leben, ist es bislang nicht möglich, Stiefkinder zu adoptieren. Das Bundesverfassungsgericht hält das für verfassungswidrig. Dies verstoße gegen das Grundrecht der Kinder auf Gleichbehandlung. Nach Ansicht der Richter stehe jede Familie unter einem besonderen Schutz, auch die Stiefkindfamilie. Für die persönliche Entwicklung eines Kindes sei es dabei wichtig, adoptiert werden zu können. Dass Kinder bei der Adoption benachteiligt würden, nur weil die Eltern nicht verheiratet sind, sei nicht gerechtfertigt. Außerdem müsse man berücksichtigen, dass sich die nicht-eheliche Familie in den vergangenen Jahren mehr und mehr neben der ehelichen Familie in der Gesellschaft etabliert habe. Im konkreten Fall wollte der Mann die Kinder seiner Lebensgefährtin adoptieren, was ihm verwehrt wurde. Eine Rechtsbeschwerde dagegen hatte der Bundesgerichtshof noch vor 2 Jahren zurückgewiesen.
Aus Karlsruhe berichtete Klaus Hempel. Das war es in den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Dirk Müller. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihr Interesse. Noch einen schönen Abend.